Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute großer Bahnhof für die Operette im Staatstheater in Augsburg. Verliehen wird der Frosch Award, der Preis für Operettenmut. Ausgezeichnet als Jahressieger wird das Lehar-Festival Bad Ischl für die Inszenierung der Blume von Hawaii. Diese Operette wurde 1931 uraufgeführt und Komponist Paul Abraham war einer der ersten, der die Operette mit Jazz-Elementen verband. Frösche gibt es übrigens jeden Monat für eine zeitgemäße Operettenproduktion. Und einen solchen Monatsfrosch, den kann auch Autor und Regisseur Peter Lund seinen eigenen nennen. Preiswürdig fand die Jury seine Fassung von Axel an der Himmelstür in Wien. Guten Morgen, Herr Lund.
Guten Morgen.
Ist Wien denn ein besonders gutes Pflaster für die Operette? Immerhin ist es die Stadt von Johann Strauss, dessen Fledermaus die wahrscheinlich bekannteste Operette überhaupt ist.
Ja, also das kann ich durchaus bejahen. Ganz Österreich ist ein gutes Land für Operette. Da wird diese Gattung halt wirklich noch ernst genommen und auch sehr geliebt und auch im Feuilleton sehr, sehr gründlich angeguckt. Also da kriege ich meine fundiertesten Kritiken.
Woran liegt das denn, dass es in Österreich besser funktioniert oder anders funktioniert als in Deutschland? Die Deutschen tun sich ja eher ein bisschen schwer, oder?
Ja, also wir haben natürlich eine Geschichte, die mit der Operette nach dem Zweiten Weltkrieg im doppelten Sinne gebrochen hat, oder beziehungsweise wir haben einmal damit gebrochen, weil wie viele Komponisten jüdisch waren und Autoren und vertrieben wurden oder schlimmer noch umgebracht. Da haben wir uns sehr geschämt nach dem Zweiten Weltkrieg und haben dann gleich beschlossen, die ganze Gattung gar nicht mehr so richtig anzugucken. Und auch das, was dann von den Nazis als Ersatz gebracht wurde, war dann auch ein bisschen die B-Ware. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das hat hier auf deutschem Boden ein bisschen an Qualität verloren. Und dann haben wir irgendwann den Sprung ins Musical mit Mühe geschafft. In Österreich ist dieser Übergang in jeder Hinsicht ein bisschen, ja, und was will man sagen? Also es ist einfach ein Nationalgut, die Operette. Und wiederum hat man sich vielleicht auch nicht ganz so identifizieren müssen mit dem Dritten Reich und konnte da ein bisschen lockerer drauf gucken.
Das, was Sie da beschreiben, das gilt ja auch für Axel an der Himmelstür, eine Operette aus dem Jahre 1936, machte eine gewisse Zara Leander in der Uraufführung über Nacht zum Star. Und das Libretto, das hat Paul Morgan geschrieben, der nur 2 Jahre später im KZ Buchenwald stirbt. Welche Rolle spielen solche Hintergründe, wenn Sie dann eine solche Produktion anfassen?
Also für mich persönlich ist das einer der Gründe, warum ich so tief in diese Gattung reingefallen bin. Ich gebe zu, ich bin ganz naiv als Kind im Theater in die Operette reingeplumpst und fand das einfach toll. Fand auch die Ufa-Filme ganz großartig mit 12, 13 und meine Mutter kam immer rein und sagt, guckst du wieder deine Nazi-Sirenen? Und bis ich das begriffen habe, also was da in der Unterhaltungsform in Deutschland teilweise auch benutzt wurde, um die Leute abzulenken, das hat mich schon immer unglaublich gerissen. Also jetzt zum Beispiel, der Axel ist genau das Gegenteil. Das war natürlich eine fast Flüchtlingsproduktion. 36 waren schon ganz viele Künstler nach Wien geflohen, in der Hoffnung, dass sie da irgendwie noch besser arbeiten können, was ja auch nur noch ganz wenig geklappt hat. Deswegen ist es eine der letzten Blüten und perverserweise ist dann dadurch auch noch Zara Leander zum Star geworden und von der UFA dort entdeckt worden. Da spielt sie ja quasi eine Greta Garbo-Parodie. Jetzt beim Axel zum Beispiel haben wir das dann auch nicht thematisiert, diesen nationalsozialistischen Hintergrund oder also das, was damit dann später passiert ist, weil das Stück selbst war eben nochmal eine letzte Feier des Lebens, will man mal so sagen. Also die haben da wirklich noch versucht und das haben sie toll gemacht, sich über alles lustig zu machen. Andere Werke, Hochzeit nach dem Paradies von Friedrich Schröder, haben wir in der Neuköllner Oper durchaus mit dem gesamten nationalsozialistischen Hintergrund gemacht. Da haben wir einen ganzen Abend drüber gemacht, wie quasi Operetten damals in Auftrag gegeben wurden, zum Beispiel, um das Volk eben bei der Stange zu halten. Aber das kommt, glaube ich, sehr auf das spezifische Werk an und gerade eben auch diese 30er-Jahre-Operette, auch Paul Abraham, jetzt Blume von Hawaii, das sind natürlich wirklich noch Perlen der 20er-Jahre, die man, finde ich, heute auch wieder so rausputzen muss, damit man ihnen gerecht wird. Wenn man da zu sehr belastend reingeht, dann glaube ich, überfrachtet man wahrscheinlich auch das Werk und gerade auch der Axel. Das ist eine unglaublich leichte und wunderbare Boulevardkomödie mit Musik von Benatzky. Das haben wir dann auch versucht, in eben dieser Zeit zu belassen.
Ihre Inszenierung steht ja weiter auf dem Spielplan der Wiener Volksoper, wie übrigens auch die Fledermaus gerade heute. Was macht eine Operette erfolgreich und zeitgemäß?
Also wirklich die Verortung nicht in ihrer Entstehungszeit, das ist nicht zwingend, aber man muss spürbar machen, warum sie damals so ein Knaller war. Also ich habe jetzt die Schadensfürstin in der Wien gemacht und das ist eines der besten Werke, das es überhaupt gibt. Das ist einfach ein verdammt gutes Stück, da muss man als Regisseur nicht groß in den Text eingreifen, aber man muss deutlich machen, dass das in den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges uraufgeführt wurde. Also quasi diese Liebe und diese Lebenslust, die da herrscht, das ist die reine Verzweiflung. Und wenn ich das nicht irgendwie deutlich mache, dass der Edwin genau nach dem Happy End wahrscheinlich eingezogen wird und bei uns wird er eben schon eine Viertelstunde vor dem Happy End eingezogen, dann kriegt das einfach eine ganz andere Kraft und man hat, glaube ich, viel mehr Verständnis dafür, was für ein Tanz auf dem Vulkan das zum Teil war. Und ich glaube, das muss man immer wieder spürbar machen, mit welchen politischen Konnotationen die Operette in ihrer Entstehungszeit gespielt hat, damit man dann eben auch merkt, worüber haben die Leute damals eigentlich gelacht. Und dann spürt man eben auch das politische Potenzial oder die Anspielungsgewalt, die dahinter steckt. Und dann wird das meistens auch ganz schön böse und vor allen Dingen sehr komisch.
Ist die Operette politischer, als viele denken?
Ich finde schon. Also ich finde, jede Art von Unterhaltungsform ist natürlich per se politisch, weil sie so ein Abbild unseres Lebens ist. Also auch unsere jetzige Alltagskultur reagiert ja mit jeder Faser, mit dem, was auf uns passiert. Also man sieht, Trump ist an der Macht und plötzlich 2 Jahre später gibt es andere Filme. Also das ist ja sofort spürbar und gerade deswegen hat er dann auch eine gewisse Kultur vielleicht plötzlich einen Welterfolg und sagt jedem, was da vorbeigeht. Das ist nicht per se politisch anklagend, aber es ist oder politisch bewegend, aber man spürt die Sprengkraft oder ja, was heißt Sprengkraft, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eigentlich die Hellsichtigkeit des Genres, das ein Gefühl hat für die Zeit. Und dann finde ich, ist es unglaublich und wahrscheinlich die ganz großen Klassiker in der Oper, die haben das in der Regel. Figaro sieht man ja auch immer noch mit dem Gefühl der französischen Revolution. Das hat aber jeder ein bisschen mit der Muttermilch eingesogen. Und spätestens bei einem Zigeunerbaron, den ich gerade vorbereite, weiß das kein Mensch mehr, wie die Theresianischen Kriege 1680 da an der ungarischen Grenze war. Da muss man dann so ein bisschen nacharbeiten.
Und wie gehen Sie dann mit Textzeilen um, die so gar nicht ins 21. Jahrhundert passen wollen? Gerade das Bild der Frau entspricht ja nicht mehr unbedingt dem der Christel von der Post.
Nein, ich meine, das Problem hat das Musiktheater jetzt aber seit 2 Jahren extrem. Also jetzt kann man schon nicht mal mehr ein Musical spielen. Also ich unterrichte ja hier in Berlin und meine Mädchen fragen mich schon, warum muss ich denn da in Strapsen über die Bühne laufen als Telly Bowles? Und das ist noch nicht so lange her. Und ich sage, ja, das ist schwierig. Das war bis vor kurzem, bis zu Herrn Weinstein noch gar kein Problem. Plötzlich ist es ein. Natürlich, also wir haben den Paganini jetzt mal von der Liste gestrichen, weil gern habe ich die Frauen geküsst, habe nicht gefragt, ob es gestattet ist. Das ist momentan, das kann man auch mal wieder machen bestimmt, aber da muss man sich wirklich was ausdenken.
Wie möchten Sie denn das typische Operettenpublikum beschreiben? Kann das mehr sein als diejenigen, denen eine Oper zu anstrengend ist?
Auf jeden Fall. Also da bin ich also mein wirklich großer Kollege Barry Kosky hier in Berlin, der macht Operette ja wirklich für Berlin und da sitzt jede Generation drin und das ist keine Minute weniger anstrengend als Oper. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen weniger anstrengend als ein Parsival, aber also als ein Figaro schon mal gar nicht. Also von daher sehe ich da überhaupt keinen Unterschied.
Eine Lanze für die Operette, bricht Regisseur Peter Lund im Studio 9 Gespräch. Ich danke Ihnen.
Ja, gerne.
Und wenn Sie jetzt Lust auf Operette bekommen haben, die heutige Gala in Augsburg anlässlich der Verleihung des Operettenpreises des Frosch Awards, die ist morgen bei BR Classic zu sehen. 7:18 Uhr.